Ja, wunderschön. Guten Morgen zusammen. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr bei guten Freunden mal wieder vorbeikommt, wo ihr jahrelang aus- und eingegangen seid und ihr müsst gar nicht fragen, wo der Schrank ist mit den Kaffeetassen. Ihr wisst genau, wo das Klo ist und wo die Garderobe ist. So fühle ich mich gerade, wieder hier zu sein bei euch. Ich habe vorhin überlegt, es ist jetzt 2 Jahre her, dass ich das letzte Mal hier vorne stand und quasi auf diese Weise mit euch jetzt Zeit verbracht habe. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Jörg Helmrich, bin mit meiner Familie hier. Wir haben uns in der Zwischenzeit ein bisschen vergrößert. Ich bin Opa geworden. Der Joas ist dabei, der spielt da oben irgendwo. Und ich freue mich sehr über die Einladung. Die Tamara hat mich vor etlichen Wochen angerufen und gefragt, hast du nicht Lust, nochmal vorbeizukommen? Hier bin ich, ich habe Lust. Genau, ich mit... Ja, danke schön. Genau, ich versuche jetzt mal hier weiter zu klicken, ob das funktioniert. Weiß noch nicht genau, wo. Da, wunderbar, funktioniert. Ich möchte euch heute mitnehmen. Ich habe diese Predigt bereits in einer anderen Gemeinde oder sogar in mehreren anderen Gemeinden gehalten. Falls du im Internet unterwegs bist, wäre es möglich. Ich ziehe mal eben das Mikro raus, ja? Falls du im Internet unterwegs bist, könnte es sein, dass du die schon auf YouTube irgendwo anders mal gehört hast. Jetzt hast du wenigstens die Chance, das Ganze live und in Farbe mitzubekommen. Genau, ich habe die Predigt genannt, wenn plötzlich nichts mehr geht, beziehungsweise eigentlich als großer Titel im Keller des Glaubens. Und ich möchte zu Beginn, bevor ich jetzt loslege und euch in meine Gedankenwelt mitnehme, möchte ich nochmal zu Anfang beten und dann gucken wir in die Bibel, was darüber zu finden und zu reden ist. Vater, ich möchte dir Dank sagen, dass ich hier sein darf und dass du uns die Zeit hier schenkst, gemeinsam vor dich zu treten, zu dir zu kommen, gemeinsam Zeit mit dir zu verbringen und auch von dir zu lernen. Und ich bitte dich, dass du unser Herz öffnest, dass wir dich reden hören, dass wir dich wahrnehmen, dass wir verändert weggehen, dass wir nicht so wieder gehen, wie wir gekommen sind, sondern dass du zu uns sprichst, uns Wahrheiten vermittelst, die gut und richtig für uns sind. Und ich danke dir schon jetzt für deinen Segen. Amen. Ja, ich muss jetzt ein bisschen zweigleisig fahren. Ich habe hier die Präsentation hier auf meinem Tablet-PC und klicke währenddessen so ein bisschen rum. Ich versuche, das alles so synchron wie möglich zu machen. Keller des Glaubens, über den werden wir jetzt gleich sprechen. Das meiste, über das ich rede, werdet ihr wiederfinden in den Kapiteln 18 bis 21 des Johannesevangeliums. Also vieles habe ich als Bibelvers gar nicht richtig in Gänze dabei. Ich werde vieles oder manches vorlesen, aber ich empfehle dir einfach, diese Kapitel nochmal zu lesen, wenn du da Zeit und Muße zu hast, dass du dich einfach zu Hause in deinen gemütlichen Ohrensessel haust und dir nochmal die Kapitel 18 bis 21 aus dem Johannesevangelium anschaust bzw. durchliest, was ja vielleicht sogar, wie mir heute Morgen aufgefallen ist, sogar eine gute Vorbereitung für die jetzt kommenden Ostertage ist. Aber ich will nochmal betonen, die Predigt oder die Gedanken, die der Predigt zugrunde liegen, die sind schon viele Monate alt. Die habe ich nicht für diesen Tag hier heute zusammengetragen, sondern bereits am Ende vergangenen Jahres. Ich möchte einsteigen mit einem Bibelvers, den der Paulus sagt und der uns ein Stück weit provoziert, der dich vielleicht auch ein Stück weit provoziert. Und ich weiß nicht, ob das von Paulus damals so auch beabsichtigt wurde. Der haut nämlich richtig einen raus, um das mal so ein bisschen salopp zu sagen. In Philipper 4, Vers 4 sagt er, freut euch, was auch immer geschieht. Da denkst du dir, oh, kann ich gar nicht. Naja, dann geht er noch weiter. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Ja, okay, denkst du, das kriege ich gerade noch hin. Und noch einmal sage ich euch, oder sage ich dir, freue dich. Dreimal in einem Vers, du sollst dich freuen. Also ist ein Imperativ, ist jetzt noch nicht mal mehr eine gute Empfehlung oder ein Rat oder ein Tipp, den Gott dir hier gibt in der Bibel, sondern das ist tatsächlich mehr oder weniger eine Aufforderung, dass wir uns freuen sollen. So, und jetzt bringen wir das mal in unsere aktuelle Lebenswirklichkeit, diesen Vers hinein. Wenn wir bis zum 23. Februar waren die Nachrichten voller Corona. Da haben wir uns Sorgen gemacht seit 2 Jahren über Corona, der eine mehr, der andere weniger. Und ab dem 24. Februar änderten sich die Nachrichten schlagartig, dann nämlich war der Krieg in der Ukraine dran. Also wir sind von der einen Krise in die nächste Krise gerast, gestolpert, wie auch immer. Und ich weiß nicht, wie es dir ging am 24. Februar, als der Krieg begann. Ich war wie gelähmt. Für mich war das ein Erlebnis wie der 11. September 2001, als die Flugzeuge in das World Trade Center in Amerika flogen. Die Welt stand still und alle haben gedacht, oh wei, wie geht's jetzt nur weiter? Habe ich auch gedacht am 24. Februar, als der Krieg in der Ukraine begann. Wie soll das jetzt nur weitergehen? Ich war wirklich wie betäubt, den ganzen Tag richtig dumpf im Kopf. Ich konnte mich gar nicht konzentrieren. Das hielt dann noch ein paar Tage an. Und was macht man, wenn man solche Gedanken hat? Was machst du? Ich kann dir sagen, was ich dann mache. Ich lese dann Nachrichten. Völlig falsch. Ich lese dann ganz viele Nachrichten, so viele Nachrichten, dass es nur noch schlimmer wird. Und dann liest du plötzlich so einen Satz in der Bibel. Ich habe den deswegen gelesen und lese den auch immer öfter mal, weil der in einem Text, in einer Textpassage steht, die mir persönlich eine große Bedeutung hat. Und dann sagt der Paulus hier, freut euch, was auch immer geschieht. Und du denkst, hör mal, Junge, wie soll ich das denn machen? Guck dich mal um. Die Ukraine, da ist Krieg in Europa mittendrin, ganz nah dran. Unsere Nachbarstaaten sind sozusagen mit involviert. Wie soll ich mich denn da jetzt bitteschön freuen? Wie soll das nur funktionieren? Ja, und das ist dann die Frage, die du dir vielleicht auch stellst. Und wenn das nicht funktioniert, naja, streichen wir doch einfach mal die wirklich schlimmen Sachen und sagen wir einfach, das funktioniert. Weil Gott es ja so sagt. Das ist ja eben die Aufforderung, die Jesus, die der Heilige Geist, der in der Bibel hinterlassen hat, es wird funktionieren. Und da möchte ich heute mit euch hineingehen in diesen Weg, wie das denn funktionieren kann. Aber der Weg dorthin, der führt zunächst einmal in die Tiefe. Und der Petrus, und um den soll es jetzt gleich gehen, deswegen hatte ich vorhin gesagt, ihr findet viele Gedanken dazu im Johannesevangelium, Kapitel 18 bis 21. Und um den Petrus geht's. Und der setzt praktisch noch so ein bisschen einen drauf. Und der sagt, ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Langer Satz. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen, sagt so ein Petrus. Und du denkst ja dann das zweite Mal, hört mal Leute, Paulus, Petrus, ihr könnt doch nicht solche Sätze sagen. Die könnt ihr denken, aber die könnt ihr doch bitte nicht so massiv in die Bibel schreiben. Jetzt mal im Ernst, ist doch gar nicht umsetzbar. Und wir werden jetzt gleich sehen, und diesen Weg möchte ich mit dir gemeinsam gehen, wir werden jetzt gleich sehen, wie der Petrus als Beispiel gelernt hat, einen solchen Satz zu sagen. Wundert euch nicht, er setzt noch einen drauf, wenn Nöte, die über euch kommen, wie ein Feuersturm sozusagen über euch hereinbrechen. Und im Grunde ist es das, was ich zumindest erlebt habe am 24., also nicht persönlich, sondern nur durch Nachrichten, da reicht mir ja schon aus. Du googelst im Internet, du haust irgendwelche Nachrichtenseiten auf, du guckst dir abends die Tagesschau an, nach der Tagesschau kommt dann dieser Brennpunkt, der geht dann 15 bis 20 Minuten, da kriegst du nochmal eine extra Portion Angst. Und so gehst du ging ich zumindest durch diese Tage durch, und dann liest du solche Sachen hier. Aber wir wollen uns jetzt mal gemeinsam, ich möchte euch mitnehmen, ich hatte die Predigt genannt, im Keller des Glaubens. Jetzt sind wir ja noch gar nicht im Keller, wir sind ja noch ganz oben. Wir sind noch im Obergeschoss sozusagen, Parterre zumindest, wir sind auch oberirdisch. Aber jetzt gehe ich mit euch gemeinsam, langsam aber sicher, ein paar Stufen tiefer. Und zwar am Beispiel von Petrus. Ich habe mal ein Profilbild von Facebook sozusagen von ihm mitgebracht. Ja, ob Petrus so aussah, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß nicht, wer von euch die Serie kennt, The Chosen. Ist eine Internet-Verfilmung, wenn man so will, des Lebens Jesu auf eine ganz besondere, wirklich gute und sehr liebmachende Art und Weise. Und wer sie nicht kennt, dem kann ich wärmstens empfehlen, sich diese Serie anzuschauen. Die erste Staffel gibt's auch schon auf DVD. Für diejenigen, die jetzt nicht so sehr mit dem Internet unterwegs sind, die kann man in jeder guten Buchhandlung bestellen. Sind, weiß ich nicht, wie viele Folgen, 10 oder so, keine Ahnung. Die gehen dann rund eine Stunde jeweils. Hast also ein bisschen zu tun. Denn ich habe ja vorhin auf der Postkarte, die hier vor euch lag, was bedeutet für dich Ostern? Da steht ja auch drin, Serienmarathon gucken. Das wäre zum Beispiel eine Empfehlung. Diese Serie, The Chosen, dass ihr euch die anschaut. Wirklich sehr empfehlenswert. Wer war Petrus? Das ist natürlich eine eigentlich relativ einfache Frage, die ihr auch alle beantworten könnt. Ich habe euch ja die Antworten im Grunde genommen auch schon mitgebracht. Der war Fischer. Fischer ist jetzt so in unserer heutigen Lebenswelt nicht mehr so der Beruf. Wenn du sagst, du bist Fischer, da gucken sie dich alle ein bisschen sparsam an. Aber wenn du sagst, ich bin Bergarbeiter oder ich arbeite bei Thyssen am Hochofen oder bei Mannesmann oder in irgendeinem großen Unternehmen, wo ich wirkliche Drecksarbeit mache, wo ich auch Wechselschicht habe. Ich habe in meinem ersten Leben sozusagen, war ich genau bei Thyssen auch Wechselschicht. 7 Tage früh, 7 Tage Mittag, 7 Tage Nachtschicht, habe ich alles erlebt. Macht keinen Spaß. Deswegen weiß ich in etwa, wovon ich da spreche. Und so etwas ist ein Fischer. Das war Petrus. Petrus war jemand, der hat mit Muskeln spielen müssen, in Anführungsstrichen, weil er sonst seinen Lebensunterhalt gar nicht verdient hätte. Kommen wir gleich drauf. Ich werde das gleich ein bisschen verdeutlichen noch. Er war verheiratet und eigentlich heißt er ja im Pass, bei ihm würde stehen Simon, aber sein Kosename ist ja eigentlich nur Petrus, was übersetzt heißt der Fels. Er hat mindestens einen Bruder, von dem uns die Bibel berichtet, und sein Vater heißt Johannes. Damit haben wir schon eine ganze Menge. Also wenn du das alles bei Facebook von dir preisgibst, dann kann Facebook oder irgendeine andere Social Media Plattform, die macht da alles, den ganzen Rest raus. Dann weiß die genau, welche Lieblingsklamotten du isst, was du am liebsten isst und so weiter und so fort. Da gibt es Algorithmen, die das können. Können wir jetzt nicht. Aber wir haben jetzt hier ein paar Fakten zum Petrus. Und er kann zum Glück, ein wichtiges Detail, er kann zum Glück nicht mit dem Schwert umgehen. Wir werden gleich sehen, warum das so wichtig ist. Und er zögert überhaupt gar nicht, Jesus nachzufolgen. Er war Fischer, er hat mit seinem Bruder die Netze ausgebessert. Jesus kommt vorbei und sagt, hey, kommt mit, ich mache euch zu Menschenfischern. Ja, was machen die? Die lassen alles stehen und liegen. Das liest sich so ein bisschen nach Bilderbuch, das liest sich so merkwürdig, aber ich glaube, die Sehnsucht in Petrus, die war tief verankert. Er hat sich danach gesehnt, mit demjenigen zu tun zu haben, der Messias ist. Und er zögerte gar nicht, Jesus zu folgen. Er sucht sogar aktiv die Nähe zu ihm, wächst ein Stück weit auch über sich hinaus, macht auch Äußerungen, die merkwürdig sind, nämlich merkwürdig selbstbewusst, und fällt dann dennoch sehr tief. Ein tiefer oder mit anderen Worten eigentlich der tiefste Fall, den Petrus erlebt hat, ist dieser Moment, den ich euch hier mitgebracht habe, der Moment, als Jesus bereits verurteilt wird. Petrus steht abseits und die beiden Blicke treffen sich. Da musste ich vorhin dran denken, ich fand gut, dass dieses Lied eingangs erwähnt wurde. Der Patrick hat es ja vorgelesen. Turn your eyes upon Jesus hat 2 Seiten. Auf Jesus zu sehen ist erstmal was Schönes, ist etwas, was dir Mut und Kraft gibt. Aber auf Jesus zu schauen, so wie Petrus es hier gemacht hat, ist vielleicht auch etwas Beschämendes vielleicht. Ja, da wandte sich der Herr um, heißt es in dem Bibeltext, Lukas 22, da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hat, bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich 3-mal verleugnen. Und er ging hinaus, Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Also Jesus in die Augen schauen, kann ganz unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Kann ganz unterschiedliche Botschaften vermitteln. Welche Botschaft wird wohl der Blick Jesu gehabt haben? Wird er knurrig geguckt haben? Vorwurfsvoll? Vielleicht noch so mit erhobenem Zeigefinger? Junge, das machst du mir auch nicht nochmal. Wie wird Jesus geguckt haben? Welches Bild hast du von Jesus? Wie schaut Jesus auf dich in deiner Lebensrealität? Wenn du nur mit Jesus unterwegs bist, ganz alleine, wie auch immer das aussieht, im Gebet, im Spaziergang, zu Hause, bleiben wir mal bei dem Beispiel Ohrensessel, hatte ich ja vorhin schon mal genannt, das ist bei mir immer so ein plakatives, ich habe übrigens seit neuestem einen, da bin ich ganz froh drüber. Also ich weiß nicht, wie du deine Zeit mit Jesus verbringst und welches Bild du dann von Jesus hast. Ist es jemand, der dir eigentlich nur deine Fehler aufzeigt und der dir deine Schwachheiten nochmal deutlich macht? Oder ist Jesus dein Freund? Ist Jesus der dich in den Arm nimmt und dir sagt, ja, ich weiß, wie viel Fehler du gemacht hast. Und weißt du was? Ich weiß sogar, wie viel Fehler du noch machen wirst. und ich liebe dich trotzdem. Und ich glaube, dieser Blick, das war der, den Jesus hier hatte, als er den Petrus ansah. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Und ich möchte euch bitten, jetzt für die nächste, weiß ich nicht, wie lange wir brauchen, ich versuche mich kurz zu halten, aber das wird mir wahrscheinlich nicht gelingen, aber für die Zeit, die ich jetzt hier vorne brauche, möchte ich euch bitten, diesen Moment, dieses Gefühl, was der Petrus hier hat, indem er rausrennt und bitterlich weint, indem er diese Situation für euch mal ein Stück weit konserviert. Denn darum geht's. Denn jetzt beginnt der Petrus, in den Keller zu gehen. Jetzt haben wir die erste Stufe, haben wir schon. Aber da kommen noch ganz viele. Denn wir reduzieren den Petrus oftmals auf genau dieses Ereignis, dass Petrus den Herrn dreimal verleugnet hat. Wir reduzieren Petrus auf dieses Ereignis, weil wir ihn damit ein Stück weit definieren. Aber Petrus ist viel mehr. Vielleicht weißt du das alles schon, vielleicht ist auch heute ein bisschen was Neues dabei. Spulen wir zeitlich ein bisschen zurück. Im Spielfilm würde es jetzt heißen, 4 Stunden vorher. Oder wie viele Stunden auch immer. Die Verhaftung Jesu ist jetzt quasi die Situation. Jesus wird verhaftet. Da kommen jetzt also römische Soldaten und Hohepriester und so weiter und irgendwelche Helfershelfer, die kommen jetzt und gehen auf Jesus stramm zu, um ihn zu verhaften. Und tun es ja schließlich auch. Und Petrus ist so agil und so eine, ja, entschuldigt den Begriff, er ist so eine Rampensau. Er ist so einer, der immer vorne ist, der immer ein großes Mundwerk hat, der so ein bisschen herauspoltert, der Dinge sagt, ohne vielleicht direkt nachzudenken. Und er ist derjenige, der jetzt das Schwert zückt und dem Malchus, der dabei steht, einem Helfer der Hohenpriester, dem Diener des Hohenpriesters, das rechte Ohr abhaut. Und ich habe mich bei dieser Situation dann jetzt bei der Vorbereitung dieser Predigt gefragt, warum, Petrus, jetzt mal allen Ernstes, warum hast du ein Schwert dabei? Du bist doch Fischer. Warum hast du ein Schwert dabei? Was soll denn so ein Kram? Und da habe ich mich gefragt, so auf mein Leben jetzt zurückgespult und vielleicht auch auf deins, ich habe auch oft ein Schwert dabei und habe schon so manchem mir Gegenüberstehenden auch ein Ohr abgehauen. Verbal. Durch das, was ich sage. Mein Schwert quasi als Zunge, jetzt so im Bilde gesprochen. Indem ich Jesus verteidige und dann plötzlich jemanden, der mir gegenübersteht, irgendwann wurde mal der Begriff Niederbibeln erfunden. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine, ja? Dass man also jemanden da so richtig sagt, also pass mal auf, so kannst du nicht leben, weil die Bibel sagt dieses und jenes und ich kann dir jetzt ganz lange, ganz viele Bibelverse zitieren. Und in dem Moment haust du deinem Gegenüber mindestens ein Ohr ab. Wenn nicht sogar beide. Oder du verteidigst dich selber. Und da geht's gar nicht um fromme Sachen, sondern du bist einfach mit der Ungerechtigkeit, die dir geschieht, bist du nicht einverstanden. Und du musst dich verteidigen. Und du schießt übers Ziel hinaus und haust deinem Gegenüber, vielleicht sogar deinem Chef, das ist mir auch schon passiert, einfach mal ein Ohr ab. Naja, hinterher haut der dir auch ein paar Ohren ab. Das gehört dann mit zur ganzen Wahrheit. Aber hier habe ich mich gefragt, warum hat der Petrus ein Schwert dabei? Aber das Wichtige ist, mit diesem Satz, den Jesus zu Petrus sagt, beginnt die nächste Stufe in den Keller des Glaubens für Petrus. Denn dieser Satz ist für lange Zeit der letzte Satz, den Petrus von Jesus hört. Denn mit diesem Moment wird Jesus verhaftet und wird weggebracht und Petrus geht auf Distanz. Nicht auf Distanz von Jesus, aber auf Distanz von denen, die ihn verhaften, von den Römern, von dieser ganzen, der hat sich gedacht, geh mal lieber ein Stück an die Seite, nicht, dass die mich gleich auch hier verhaften, mir Handschellen anlegen und wer weiß, was die noch alles so drauf haben. Also hat er sich distanziert. Und hat sogar dreimal, haben wir gerade gelesen, dreimal verleugnet, Jesus überhaupt zu kennen. Und dieser Satz war der letzte Satz, den Jesus zu ihm sagen konnte, bevor Jesus am Kreuz gestorben ist. Nur, dass wir uns das vor Augen führen und im Sinn behalten. Ich weiß nicht, wie du manchmal zu Hause das Haus verlässt. Deine Familie zu Hause lässt. Vielleicht noch ein bisschen Zoff, ein bisschen Stress. Und dann rufst du noch, die Haustür ist schon dabei zuzufallen, rufst du noch zurück. Ach Mann, ich habe mich so über dich geärgert, du bist so doof. Oder keine Ahnung, irgendwelche Bemerkungen. Dann fällt die Tür ins Schloss und du gehst weg. Und dann ist das der letzte Satz, den du gesagt hast. Und hier war es der letzte Satz, den Jesus an Petrus gesagt hat, und zwar zu Recht, dass Jesus sagte, hör mal, Junge, tu das Schwert weg. Hör auf damit. Ich habe hier einen schweren Weg vor mir, du wirst mich da nicht dran hindern. Und dann macht er dem Malchus das Ohr wieder dran. Einfach so, zopp, zopp, ist das Ohr wieder dran. Und der Petrus steht da und denkt sich, okay, kein Schwert, dann tue ich das mal schnell wieder weg. Und dann eben diese Stelle, und Petrus erinnert sich daran, wie Jesus ihm sagte, du wirst mich dreimal verleugnen. Und er weint in bitterer Verzweiflung. Und jetzt schaut Jesus auch auf dich, in diesem Moment. Der blickt jetzt auf dich, auf deine Lebenswelt, auf den, wo du heute Morgen hergekommen bist, vielleicht bist du noch ein bisschen unausgeschlafen, boah, und schon wieder Gottesdienst, nee, boah, lassen wir heute mal ausfallen, aber dann hatte ich die Familie überredet und ich kenne das noch von meiner Familie, wir haben unsere Kinder damals, die haben wir auch, wie so Orgelpfeifen waren die praktisch, die haben wir dann alle mit in den Gottesdienst genommen und erst später, viele Jahre später, haben wir dann auch erfahren, so richtig viel Bock hatten die da auch nicht drauf. Die sind einfach mitgefahren, die konnten sich ja nicht wehren. Was wollten die machen? Ja, wenn die Eltern sagen, du kommst mit, dann kommen die mit. Irgendwann ging die Diskussion natürlich los. Ich weiß nicht, in welchem Gefühlschaos du heute Morgen hier hingekommen bist. Was zu Hause noch los war, wie der gestrige Abend verlaufen ist mit deiner Familie, deinem Mann, deiner Frau, deinen Kindern. Oder du alleine zu Hause. Da ist überhaupt gar keiner, mit dem du reden kannst. Du lebst mit dir praktisch in Frieden, aber auch nicht so richtig. Also es gibt so viele, viele Ausgangspositionen und in dieser schaut Jesus jetzt genau auf dich. Und zwar ganz ohne Vorwürfe, ganz ohne irgendetwas. So, und jetzt beginnen wir tiefer in den Keller zu gehen. Und diese Folie, die bleibt jetzt ein bisschen stehen, also dieses Wort Stille. Weil jetzt beginnt nämlich, und das könnt ihr später nachlesen, in den Kapiteln 18 bis 21 aus dem Johannesevangelium, jetzt beginnt eine Zeit der Stille, der Funkstille sozusagen, zwischen Jesus und Petrus. Nochmal für dich, nur zum Merken, also das ist der Dreh- und Angelpunkt dieser heutigen Predigt, dass du dir vor Augen führst, der letzte Satz, den Jesus sagte, war, steck das Schwert weg. Dann wird Jesus verhaftet, Petrus und Jesu Blicke treffen sich und Petrus ist vollkommen emotionalisiert, der weiß gar nicht, wohin mit sich. Ja, warum weiß der nicht, wohin mit sich? Es ist ja nicht nur so, dass er jetzt dem Malchus ein Ohr abgehauen hat. Es ist so, er hat so viel Sachen mit Jesus erlebt. Der war dabei, als über 5000 Menschen satt gemacht wurden mit so ein paar Fischen und mit ein paar Broten. Der war dabei, wenn Lahme plötzlich gehen konnten, wenn Aussätzige geheilt wurden. Der war dabei, als auf dem Berg der Verklärung Jesus plötzlich eine ganz andere Gestalt annahm. Und auch da hat der Petrus gesagt, oder gedacht, ich muss jetzt irgendwas machen hier. Und dann haut er so einen Satz raus, sollen wir nicht mal ein paar Zelte aufbauen? Einfach damit er mal was sagt. Also so wird uns die Situation in der Bibel beschrieben. So war Petrus. Der hat so viel mit Jesus erlebt. Der hat erlebt, wie Jesus seine eigene Schwiegermutter vom Fieber geheilt hat. Also die Heilungskraft oder die gute Seite oder das ganze Wohlwollen Gottes in Personen jetzt von Jesus ist bis in seine eigene Familie hineingekommen. 3 Jahre war er mit Jesus quasi Schulter an Schulter. Hat so viele Dinge erlebt. Und jetzt ist der letzte Satz, den er von seinem Jesus hört, steckt das Schwert weg. Und er hat keine Chance, Jesus zu erklären, wie dazu gekommen ist. Er hat keine Chance zu erklären, du hör mal, dass ich dich dreimal verraten habe, bitte nimm das nicht persönlich. Ich habe einen ganz schweren Fehler gemacht. Er tut mir wirklich leid. Ich hätte dich nicht einmal verraten müssen. Ich habe es gleich dreimal gemacht. Bitte vergib mir. Keine Chance. Er hatte keine Gelegenheit, mit Jesus zu reden. Am Tag der Auferstehung kommen die Frauen zum Grab, weil das Gerücht sickerte durch, das Grab ist leer. Und die Frauen kommen zurück und erklären das den Jüngern und die sagen, ey Leute, das Grab ist leer. Da seht ihr nicht, da kriege ich gleich Gänsehaut. Das Grab ist leer. Und der Petrus, was macht der Petrus mit diesem Gedanken im Kopf? Der weiß genau, ich muss mit Jesus noch was klären. Der sagt sich, ja, jetzt aber los. Und dann ist er und der Johannes, die beiden, die sind sozusagen, die haben sich gebettelt, also einen Wettlauf gemacht, wer als erstes beim Grab ist. Und die kommen dahin und das Grab ist leer. Die Stelle muss ich euch vorlesen, weil die ist wirklich interessant. Ich muss sie nur finden. Hat so viele Seiten hier, weiß man gar nicht, welche man nehmen soll. Johannes 20 steht das. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause, als sie nämlich festgestellt haben, das Grab ist leer. Da gingen die beiden wieder nach Hause, mit hängenden Schultern vermutlich. Der Petrus hat so darauf gehofft, er hat gedacht, ey, das Grab ist leer, wenn das Grab leer ist, dann muss Jesus ja irgendwo sein. Der ist ja nicht weggerannt. Also ist er dahin, weil er ja mit Jesus noch was klären musste und stellt fest, Grab ist leer und Jesus ist nicht da. Wäre mal ein paar Minuten länger da geblieben. 10 Minuten vielleicht. Viertelstunde. Ich weiß nicht, wie viel Zeit genau verging. Die Frauen sind da geblieben. Da heißt es, die Maria, da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, 2 Engel in weißen Gewändern sitzen. Den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? Fragen die beiden. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen. Und ich weiß nicht, wo die den hingetan haben. Ich habe einfach keine Ahnung. Und jetzt geht's los. Auf einmal steht Jesus hinter ihr. Sie dreht sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn aber nicht. Warum weinst du, liebe Frau? Fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner. Und sagte zu ihm, also pass auf, wenn du den weggebracht hast, dann sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria. Jesus sagt nur ihren Namen. Maria. Und sie, das durchfährt die Frau wie ein Blitz. Ihr wird plötzlich klar, ich rede hier mit Jesus. Und was macht sie? Die geht sofort wieder zurück zu den Jüngern, also mit anderen Worten auch zurück zu Petrus. Und die Frau kommt zurück, die Maria, und sagt den Jüngern, ey, ich habe Jesus gesehen. Und Petrus denkt sich, wie, warte mal gerade, ich war doch da. Das Grab war leer, da war kein Jesus. Ja, sagte Maria, wärst mal da geblieben. Das war dein Pech, wenn du so, also steht nicht so in der Bibel natürlich, aber so stelle ich es mir vor, ja. Wieso gehst du auch so früh wieder weg, wärst mal da geblieben. Ich habe Jesus gesprochen. Und Petrus denkt sich, warum geht Jesus weg, wo der doch genau weiß, dass ich mit ihm noch was zu regeln habe? Liebt er mich am Ende nicht mehr? Will der mir eins auswischen? Will er sich an mir rächen? Ist er sauer auf mich, weil ich ihn 3-mal verraten habe? Was geht in dir vor, wenn du wirklich versuchst, mit Gott zu connecten, mit Jesus zu connecten, ihn also zu verbinden, dich mit ihm irgendwie in den Dialog zu, und du kriegst es nicht hin? Denkst du dann nicht auch manchmal, ich habe irgendwas falsch gemacht? Jesus lässt mich jetzt so am langen Arm ein Stück weit verhungern, er will mir irgendeine Lektion beibringen, er steht da mit erhobenem Zeigefinger. Denkst du das nicht auch manchmal? Ich ertappe mich da manchmal bei. Aber ich sag dir was, Jesus ist so nicht und wird auch nie so sein. Er hat andere Gründe, die man nicht immer durchschaut. Aber wir sind immer noch nicht im Keller angekommen. Petrus geht noch viel tiefer. Am selben Tag kommt Jesus zu den Jüngern. Die waren alle versammelt, die haben sich verbarrikadiert, Türen zu, ganz viele Schlösser, weil die gedacht haben, wenn die Römer hier reinkommen, dann murksen die uns alle ab. Die haben Jesus, der ist ja nun weg, die haben Jesus umgebracht, also vor uns werden die schon gar keinen Halt machen. Und Jesus kommt einfach in den Raum rein und sagt Shalom, Friede mit euch, empfangt den Heiligen Geist. Und Petrus steht da, wie angewurzelt, und denkt sich, hat schon Luft geholt. Er wollte jetzt endlich mit Jesus sein Ding klären. Und Jesus ist wieder weg. Und Petrus denkt sich wahrscheinlich das nächste Mal, der hat irgendwas gegen mich. Jetzt vergeht eine ganze Woche. Acht Tage später. Müsst ihr euch vorstellen, 8 Tage Funkstille mit Jesus. 8 Tage, furchtbar viel. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Wenn du über Tage, Wochen oder welchen Zeitraum auch immer überhaupt keinen festen Dialog mit Jesus führen kannst, weil du abgelenkt bist, weil du vom Herzen her so voll bist, weil dein Herz so voll Kummer ist, so voll Sorge, so voll Last. Da ist so viel Last im Herzen drin. Da passt gar kein guter Gedanke mehr rein. Das ist einfach voll. 8 Tage vergehen jetzt und Jesus erscheint ein zweites Mal. Weil beim ersten Mal war der Thomas nicht dabei. Weil der Thomas gesagt hat, ja, ihr könnt mir eine Menge erzählen, Jesus, von wegen. Jetzt ist 8 Tage später, ist Thomas dabei, einer der Jünger. Und Jesus kommt wieder in den Raum rein und geht schnurstracks auf Thomas zu und regelt mit Thomas und sagt, pass mal auf, guck mal hier, guck mal meine Wundmale. Guckt euch die mal an, guck du dir das mal an hier. Ich bin nicht wirklich. Und Petrus steht daneben und denkt sich wieder, warum redet er nicht mit mir? Warum redet der Mann nicht mit mir? Ich habe doch mit ihm noch was zu klären. Und es geht immer noch weiter in den Keller für den Petrus. Geht immer noch weiter in den Keller. Ich habe mal gelernt von meiner klugen Frau, dass man diese Zeit, diese Stille, die nennt man die dunkle Nacht der Seele. Das ist tatsächlich wohl in Fachkreisen oder in Fachbüchern wird das tatsächlich so genannt. Die dunkle Nacht der Seele. Wer da mehr zu wissen will, der kann sich vertrauensvoll an meine Frau wenden. Ich habe da keine Ahnung von, weil ich so in dieser Ausprägung, wie sie es vor langer Zeit erlebt hat, habe ich selbst nicht erlebt. Aber ein Trick, den hat sie mir beigebogen. Ein Trick und den gebe ich hier weiter. Wenn du in einer solchen Phase bist, wenn du nicht mehr mit Gott so richtig klarkommst, wenn du merkst, da ist einfach kein Dialog. Du redest mit Jesus und der antwortet scheinbar gar nicht. Dann ist deine wichtigste Disziplin ist Zeit gewinnen. Nicht aufgeben. Dranbleiben. Unbedingt dranbleiben. Denn diese Nacht der Seele, diese dunkle Nacht der Seele, die wird vorbeigehen. Und oftmals sind diese Phasen Vorbereitungszeiten für etwas Grandioses. Und der Petrus wird es noch erleben. Aber er ist noch nicht da. Er ist noch nicht ganz unten im Keller angekommen. Was machst du, wenn du in einer solchen Phase bist oder vielleicht warst du schon mal in einer solchen Lebensphase, in solch einer Lebensschule, wo so richtig nichts gelungen ist, so geistlich, wo du gefrustriert warst vielleicht in deinem geistlichen Leben, wo Bibellesen total schwer war. Du setzt dich morgens hin, du liest die Bibel und nach 3 Minuten weißt du gar nicht mehr, womit du angefangen hast. Oder du liest eine halbe Stunde und du hast nichts gemerkt. Du hast eine halbe Stunde Bibel gelesen, du klappst sie zu und ist alles weg. Vielleicht kennst du das. Dass du so voller Strom bist, in Anführungsstrichen, dass da gar kein geistlicher Gedanke so richtig sich festsetzen kann. Und was macht man dann? Also ich würde auch so agieren. Was macht der Petrus? Der Petrus macht Business as usual. Also mit anderen Worten, der geht zu dem über, was so normal ist. Der macht sein ganz normales Geschäft. Was man dann so tut als Fischer. Ja, was macht man als Fischer? Ja, logisch, ne? Der geht fischen. Was soll er sonst machen? Ne? Das kann er ja schließlich. Ne, die stochern jetzt, so stelle ich es mir vor, also wenn ich die Bibel richtig lese, sitzt jetzt der Petrus mit weiteren 6 Männern, sitzen die jetzt am Strand vom See Genezareth. Jesus ist weg. Ist jetzt schon fast anderthalb Wochen her. Petrus hat die ganze Zeit keine Chance gehabt, mit Jesus zu reden. Und jetzt sitzen die da am Ufer und stochern mit ihrer Angel im Sand und wissen nicht genau, wie sollte denn jetzt weitergehen. Völlig deprimiert. Aber irgendwie will man ja satt werden. Man muss ja mal ein bisschen was verdienen. Und dann sagt Petrus, wieder wer soll es sonst sein? Petrus geht voran und sagt, ich gehe jetzt fischen. Pfeif drauf. Ich mache jetzt das, weil ich kann. Das hat immer funktioniert. Nicht ahnend, dass es jetzt die letzte Stufe in den Keller geht. Er geht nämlich fischen und seine Kumpels kommen mit. Die sagen, ja, gute Idee, wir kommen mit. Und jetzt gingen sie zu Boot oder ins Boot, fahren raus. Und dann heißt es, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Und auch hier nochmal der Verweis auf diese Serie, von der ich vorhin sprach, diese Verfilmung des Lebens Jesu, The Chosen. Spoiler-Alarm. Es gibt eine Szene darin, wo genau diese Situation dargestellt ist, wie Petrus die ganze Nacht fischt und die ganze Nacht nichts fängt. Das heißt also, das Netz auswerfen, warten, Netz wieder reinholen, nachschauen, nichts drin. Netz wieder raus, warten, Netz wieder reinholen, nichts drin. Eine ganze Nacht lang. Furchtbar anstrengend. Dem läuft der Schweiß runter, die Muskeln. Das ist unglaubliche Handarbeit. Die ganze Nacht. Und eine Nacht kann sehr lang sein. Und jetzt kommen die am nächsten Morgen, kommen die zum Ufer und haben ja nichts gefangen. Und vor dem Ufer, und jetzt kommen wir endlich, jetzt löst sich diese, ist ja zum Glück eine Geschichte mit Happy End, jetzt löst sich der Keller, jetzt langsam gehen wir wieder bergauf, so ins erste Obergeschoss, da sieht man schon ein Fenster. Der Petrus ist jetzt mit im Boot, völlig frustriert, völlig K.O., hat die ganze Nacht malocht, dem tut alle Gräten tun ihm weh, der weiß gar nicht, wie er klarkommen soll und hat vor allen Dingen nichts gefangen. Wie erkläre ich das meiner Frau? Wie erkläre ich das den anderen? Ich bin ja voll der Loser. Ist ja nicht nur so, dass ich vor Jesus weggelaufen bin, dass ich ihn dreimal verraten habe, dass ich bis heute keine Chance hatte, mit ihm zu reden. Nee, jetzt werden die auch noch sagen, der kann doch nicht mal fischen. Der Typ hat nichts drauf. Der kriegt nichts auf die Reihe. Mit diesem Gefühl kommt Petrus jetzt zurück. 100 Meter vom Ufer. Sagt einer zu ihm, das kommt später. Jetzt kommt noch ein Detail vorher, wichtig. Die sehen am Ufer jemanden stehen, die ahnen ja nicht, wer es ist. Neben diesem Mann, der da steht, so eine Feuertonne oder so ein Grill, wie auch immer. Da liegt schon lecker Brot und Fisch drauf, die sehen, da grillt irgendwas. Und dann ruft dieser Mann ihnen zu, sag mal, habt ihr ein paar Fische, Kinder, habt ihr ein paar Fische für mich? Und der Petrus, nee. Wir haben gar nichts. Wir haben nichts gefangen. Ja, sagt der Mann, dann müsst ihr das Netz mal auf der anderen Seite auswerfen. Könnt ihr euch vorstellen, wie der Petrus sich in dem Moment gefühlt hat? Du denkst dir dann, hör mal Junge, ich habe die ganze Nacht, ich habe das auf beiden Seiten rausgeworfen, vorne, hinten, überall. Ich habe nichts gefangen und jetzt kommst du tagsüber und ich soll das einfach auf der anderen Seite auswerfen. Hallo? Hat er sich gedacht, wahrscheinlich. Aber er hat sich zum Glück auch gedacht, ach komm, wir haben ja nichts zu verlieren, schmeißen wir einfach mal auf der anderen Seite raus. Und jetzt kommt der Humor Gottes zum Tragen. Dann steht allen Ernstes in der Bibel, das Netz ist also knallvoll, da sind sage und schreibe 153 Fische drin. Die hat Gott alle nachgezählt, die waren durchnummeriert. 153 Fische hat Gott da reingetan, in dieses Netz. Da waren nicht 152, auch nicht 160. Da steht auch nicht, da waren ungefähr 200 oder 4 Zentner. Nein, da waren 153 Fische, weil Gott genau aufpasst. Weil bei Gott kein Ding unmöglich ist und weil bei ihm Zufall keine Rolle spielt. Versteht ihr? Gott hat alles total im Griff und der legt da exakt 153 Fische rein. Da war noch ein 154. Den hat er gesagt, du kannst wieder abbauen. 153 Fische waren in dem Netz drin. Und dieses Netz zieht der Petrus jetzt an Bord. Und jetzt kommt die Situation. Und jetzt sagt einer zu ihm, hör mal, ich glaube, das ist der Herr. Und jetzt ist die Chance, die Stunde, der Moment für Petrus endlich gekommen. Endlich. Der schmeißt sich schnell sein T-Shirt über, springt aus dem Boot heraus, 100 Meter vorm Ufer. Ich weiß nicht, ob du schon mal 100 Meter schnell versucht hast, durch Wasser zu laufen. Das ist sehr anstrengend. Das ist wirklich sehr anstrengend. Der Wasserwiderstand ist enorm. Jetzt ist der 100 Meter unterwegs. Der hat nur ein Ziel. Ich muss jetzt unbedingt mit Jesus reden. Also wenn das Jesus ist, dann sind mir die anderen alle egal. Mir sind die 153 Fische egal. Die schwimmen ja nicht mehr weg. Die sind ja eh im Netz. Ich muss jetzt zu Jesus und ich muss das mit ihm klären. Ich habe echt noch was mit ihm zu besprechen. Und in dieser emotionalen Lage geht Petrus jetzt zu Jesus hin. Und die reden erstmal noch gar nicht. Jesus lässt ihn noch so ein bisschen zappeln. Die frühstücken erstmal in Ruhe. Mit allem Mann. Lecker Brot und Fisch kannten die ja, schmeckt ja auch gut, frisch vom Grill, schön knusprig, ganz toll. Ja, und die hatten ja jetzt auch genug Reserve, also da wurde ja jeder satt. Und dann haben die erstmal ordentlich gegessen. Und dann stellt Jesus dem Petrus nur eine einzige Frage. Und damit komme ich zum Schluss. Das ist die Frage, die Jesus dir auch stellt. Er fragt dich, liebst du mich? Kein Wort von Vorwurf. Kein Wort von, hör mal Junge, ich hab dich ja lieb, aber das eine Ding, das müssen wir zwei noch klären. Gar nichts. Jesus stellt nur die eine Frage, liebst du mich? Und die bedeutet so viel wie, vertraust du mir? Bist du bereit, in meinem Windschatten zu segeln? Bist du bereit, die Fußstapfen zu gehen, die ich vor dir in den Schnee trete? Bist du bereit, Wege zu gehen, die ich vorgehe, die dir vielleicht nicht gefallen, aber ich bin ja dabei. Ich gehe ja voraus. Das alles und viel mehr steckt in dieser einen Frage drin, liebst du mich? Und die stellt Jesus dir auch. Liebst du Jesus? Wie wäre deine Antwort? Also ich will sie jetzt nicht hören, die kannst du dir selber sagen. Oder anders formuliert, wann hast du im Gebet oder im Dialog, sagen wir mal, muss ja nicht Gebet sein, aber im Dialog zu Jesus das letzte Mal gesagt, boah, ich hab dich so lieb. Ich bin so froh, mit dir unterwegs zu sein. Das ist das Allerbeste. Wann hast du das letzte Mal voll Inbrunst gesagt? Manchmal rutscht uns dazu raus und dann ist das mehr so eine Floskel. Ich weiß nicht, ob Gott die gut findet. Und deswegen ist Petrus total autorisiert, diesen Satz zu sagen, den wir hier lesen. Ihr habt allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln. Jubel. Also das ist so richtig, yeah, mit hochgereckten Armen. Zu jubeln, wenn ihr jetzt für eine kurze Zeit Prüfung erlebt. Aber glaubt mir, Leute, ich habe das alles hinter mir. Ich habe das erlebt. Da war 1,5 Wochen Funkstille und dann habe ich mit Jesus gesprochen und er hat mir nur eine Frage gestellt. Liebst du mich? Und ich habe gesagt, oh Mann, ja. Und wie ich dich lieb habe. Mehr geht gar nicht. Und damit komme ich zum Schluss und möchte dir einfach Mut machen, dass du mal, vielleicht jetzt auch während der Lobpreiszeit, und die haben wir schon gehabt, ne? Genau. Ich bin ein bisschen durcheinander, weil wir das in anderen Gemeinden schon mal andersrum haben. Aber dass du in deiner persönlichen Stille mit Gott nochmal so in den Dialog gehst, mit Jesus in den Dialog gehst und dir auch die Frage stellen lässt, liebst du mich? Und du dann eine Antwort parat hast. Völlig unabhängig von deiner Vergangenheit. Und Jesus holt dich dann raus aus deinem Keller des Glaubens, in dem du dich vielleicht befindest angesichts der Krisen, in denen wir leben. Amen.